Es wird ernst. Es gibt Zeugnisse. Entweder man hasst diesen Tag oder man hat ihn geliebt, je nachdem, wie gut man in der Schule war. In diesem Fall bewerten wir keine Schüler, sondern unsere Rookies. Und wenn ich sage wir, dann mache ich das natürlich nicht alleine. Ihr wisst, der Bene führt keine Selbstgespräche. Wer darf mich heute alles in der Folge begleiten? Nummer 1, der Mann, der nicht mehr auf unseren Ausnahmechanneln rausgeht, beziehungsweise, glaube ich, da drin wohnt. Jules, habe die Ehre.
Ja, zuerst Zeugnistag und dann noch solche Vorwürfe. Ja, das wird super. Ein herzliches Willkommen aber von meiner Seite.
Wird eine geile Folge. Und um den Football-Quickie zu komplementieren und wieder vollständig zu machen, Phil ist auch wieder mit dabei. Phil, grüß dich.
Guten Tag, freut mich hier zu sein.
Und bevor wir die Rookie-Saison von unseren Rookies Revue passieren lassen, ein paar aktuelle News, nicht nur zu den Saints, auch wieder NFL-weit ist ein bisschen was passiert. Und da lassen wir uns gleich mit anfangen. Dak Prescott. Mega-Vertrag bekommen, hatte ich in der Höhe nicht damit gerechnet. Und Jules, du hast ein paar Daten zu dem Vertrag rausgesucht.
Genau, kriegt jetzt, also wenn man uns sich den Durchschnitt pro Jahr anschaut, hat er den zweitbesten Vertrag mit 40 Millionen Dollar, ist damit auch nur 5 Millionen Dollar hinter Patrick Mahomes. Ja, was einfach brutal viel ist, es sind insgesamt sind's, 160 Millionen Dollar, also hat man schon mal gut ausgesorgt. Und ja, wir haben uns ja in der Besprechung, also vor jeder Aufnahme tun wir uns ja kurz besprechen, was alles so reden wollten, waren wir uns ja alle drei ein bisschen uneinig, wie gut oder wie schlecht dieser Vertrag war, weil vor allem auch ein riesiger Signing-Bonus dranhängt. Also er hat ja, glaube ich, den größten Signing-Bonus in der Geschichte der NFL, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Vor allem, Phil, du warst jetzt nicht sonderlich, hast diesen Vertrag jetzt nicht sonderlich nachvollziehen können, oder?
Den Vertrag an sich schon. Ich bin Fan von dem Vertrag. Also nicht, stopp. Also ich bin Fan von einem Vertrag für Dak Prescott, weil ich ihn für einen guten Quarterback halte. Aber in der Höhe, also ein Vierjahresvertrag über 160 Millionen Dollar, ist in meinen Augen für Dak Prescott als Spieler zu viel Geld. Also der Vertrag ist zu teuer und ich denke nicht, dass Dak Prescott gut genug ist, ein Patrick Mahomes, ein Lamar Jackson, ein Deshaun Watson-Typ ist, der sein Team auch ohne große Hilfe weit tragen kann, sondern er hat bis jetzt in den letzten Jahren immer hinter einer sehr guten O-Line gespielt, mit einem guten Running Game und einer guten Defense und war auch ein sehr, sehr guter Game Manager in dem Bereich. Aber er hat sein Team noch nie irgendwie weiter evaluiert oder weiter vor. Ich sehe schon zwei hektische Handmeldungen. Hat sein Team meines Erachtens nie krass verbessert oder auch nie das Team zu annähernd Postseason-Success geführt, obwohl der Roster in den letzten Jahren um ihn herum sehr, sehr gut war. Ich weiß nicht, wen von euch werben möchte.
Ja, dann Bene zeigt zu mir, das freut mich sehr. Kann ich dir insofern nicht zustimmen, auch wenn du, wenn das schon stimmt, aber du kannst nicht mit einem Spieler wie Lamar Jackson, Patrick Mahomes oder auch Russell Wilson oder Deshaun Watson, ja, Deshaun Watson nehmen wir da mal aus, aber oder Russell Wilson vergleichen, weil schau dir an, die Defense, die Lamar Jackson hat, schau dir die Defense an, die Patrick Mahomes hat oder auch Russell Wilson. Die hat Dak Prescott nicht. Der hat, also bis zu seiner Verletzung hatte er Stats aufgelegt, die absolut unglaublich waren. Der Rekord war nicht so gut, aber das war ihm halt, es bringt dir wenig, wenn du 35 Punkte jedes Spiel machst, wenn deine Defense 40 Punkte schluckt. Als Saints-Fan kennt man das selber noch, glaube ich, aus der jüngsten Vergangenheit. Ich verstehe, was du sagst, dass du, er hat momentan noch nicht diesen Titel als der gewinnt dir die Spiele. Aber er hatte auch noch nicht die Defense dazu. Und da sehe ich das Problem. Ich finde, es ist zu viel Geld für
Da
ihn.
muss ich.
Aber, ja, sofort, ich will nur sagen, ich finde, es ist zu viel Geld für ihn. Aber ich finde, es ist zu der Zeit, was andere Quarterbacks momentan verdienen, gerechtfertigt, muss ich ehrlich sagen.
Ich finde, es ist zu kurz. Also ich finde, es ist zu kurz gedacht. Wenn man so einen Quarterback hat wie Dak Prescott und ihm so einen großen Vertrag gibt, finde ich 4 Jahre AA kurz. Ich finde, sein Cap-Hit ist zu groß. Und was du vergisst, du denkst sehr kurzsichtig in deiner Argumentation. Letztes Jahr war die Defense echt Schrott. Müssen wir eingestehen, ist so. Hat aber auch wirklich nur kurz gespielt, war da aber auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Aber das war, nehmen wir da mal ein paar Sachen raus, das war Corona, ja. Die 2017er, 2018er Defense der Dallas Cowboys kann sich absolut sehen lassen. Also, keine Legion of Boom Defense, aber eine sehr, sehr solide Defense. Und wie gesagt, mit einem Running Game und einer guten O-Line, er hat sein Team, ich weiß, da war er noch sehr jung, da war er Rookie und in seiner ersten und zweiten Saison, aber auch da hat er sein Team jetzt nicht wirklich krass weiter angehoben. Und ich denke, klar, ich spreche Dak Prescott nicht ab, dass er ein guter Cowboy ist, ein guter Quarterback.
Guter Cowboy und ein guter Quarterback.
dass er ein guter Quarterback ist, oder dass er seinem Team helfen kann. Er ist definitiv ein sehr, sehr ein Game Manager Plus, wenn man das so sagen, wenn man das so sagen kann. Aber halt nicht für das Geld.
Also ich sag, in der jetzigen Marktentwicklung von Quarterbacks gefährlich. Die Rams sind, glaube ich, froh, dass die Jared Goff mit dem Monstervertrag los sind.
Die
Carson
Vikings.
Wentz bei den Eagles, die Vikings, die sicher bereuen, dass sie Kirk Cousins so viel bezahlen. A, schon mal der schwieriges Pflaster. Dann B, Dallas Cowboys willkommen in der Cap-Hölle, weil spätestens jetzt könnt ihr die auch nicht mehr verhindern auf Dauer, was die letzten 3 Jahre an fette Verträge rausgeballert haben. Nicht mehr normal. Und für mich das größte Fragezeichen, wo ich ja immer sage, mit Vorsicht zu genießen, was ich auch immer bei Quan Alexander sage, du hast keine Ahnung, wie der nach seiner Verletzung zurückkommt. Und deswegen, also 40 Mille, für mich 10 Millionen zu viel im Jahr, zumindest im ersten Jahr, weil einfach das Risiko mir zu groß wäre, dass Doug vielleicht doch nicht mehr so in seine Rolle reinfindet, wie man das mal gewohnt war.
Und genau das sage ich ganz kurz noch. Genau, willst du Super Bowls gewinnen, musst du deinem Quarterback vertrauen. Das kann tierisch in die Hose gehen, das kann aber zumindest nur so aufgehen. Mit Franchise Tag, da wärst du nicht weitergekommen. Da wäre dann einfach das Vertrauen, glaube ich, wie bei Carson Wentz, glaube ich, auch schon ein bisschen angeknackst gewesen. Jetzt hat er das Vertrauen bekommen. Und jetzt bleibt es einfach abzuwarten, was Dak Prescott am Feld liefern kann.
Die
Sind wir auf
Cowboys
jeden
gewinnen den
Fall.
nächsten, die Cowboys gewinnen den nächsten 4 Jahren mit Dak Prescott keinen Super Bowl. Also, Jules, können wir gerne was wetten. Ich wette mit, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass die Cowboys mit dem Cap-Hit und die Defense, Leute, wenn die Defense runtergeht und du deinem Quarterback so einen Vertrag gibst, bedeutet das gleichzeitig, dass du deinen Defense kein Geld mehr geben kannst und auch nichts reinvestieren kannst. Es ist zwar schön, wenn die Offense funktioniert und auch Dak Prescott wieder fit zurückkommt und 35 plus Punkte macht, wenn die Defense aber 40 plus zulässt, gewinnen die auch keine Spiele.
Gut, ich weiß den Wetteinsatz auch gleich. Wenn ihr euch darauf einlasst, machen wir live in der Folge. Verlierer muss eine Woche mit der Falcons Cap umeinander laufen.
Ich
Auf
hätte
welcher
die.
Seite stehst du, Bene?
Ha?
Müssen wir hier
Ich
mal
bin
überlegen.
neutral. Ich bin hier nur der Neutrale.
Nee, also
Ach so, schade. Ich
die
dachte.
geht zwischen euch beide, die Wette,
Ich
gell?
sag nicht, dass die den Super Bowl gewinnen, deswegen gleich, aber in der Situation,
Jetzt
in
rudert
dieser
zurück.
Quarterback-Entwicklung, mussten die einfach den Schritt setzen. Die mussten einen Quarterback unter Dak Prescott unter Vertrag nehmen. Aber ich glaube, die Quarterback-Folge. Die kommt jetzt bald, oder? Die kommt jetzt wohl bald. Ich glaube, da gibt es nämlich so viel zu besprechen. Ich will jetzt nicht so viel anteasern, aber ein bisschen geduldig noch. Sie kommt relativ bald gleich, oder?
Ja, da haben wir die Cowboys mal Spielraum genommen, weil die hatte ich für einen frühen Quarterback-Pick, nämlich wenn sie sich mit Prescott nicht geeinigt hätten. Aber gut, war ja jetzt die Tage auch noch ein bisschen was anderes los, nämlich bei den Saints. Wollen wir da kurz drauf eingehen? Es sind ein paar Rumors durchgesickert, unter anderem, ja, dass für Kwon Alexander, Latavius Murray und Emmanuel Sanders Trade-Partner gesucht werden. Wir wissen im Cap, wir haben immer noch Probleme. Sind das einfach Kandidaten, wo du gut Cap freimachen könntest? Mal schauen. Wie gesagt, ich trade lieber wieder, dass ich sie cutten muss. Dann habe ich wenigstens ein bisschen Gegenwert. Mal sehen, was da rumkommt. Dann ist noch durchgesickert, dass man mit Marshon Lattimore und Ryan Ramczyk verlängern möchte und dementsprechend aus der Verlängerung die Verträge umstrukturieren möchte. Könnte man wieder Cap freimachen. Ganz kurz, wenn ihr nur Lattimore oder Ramczyk könntet, wen würdet ihr verlängern?
Würde ich gleich mal vorweggehen. Ich als Quarterback würde natürlich zuallererst der O-Line Geld geben. Ich glaube, relativ selbstredend. Und gute O-Liner werden wahnsinnig unterschätzt. Und Ramczyk ist einer der besten O-Liner in der Liga. Und daher denke ich, ist er jedes bisschen Geld wert. Und auch wenn Lattimore auf der anderen Seite genauso, mindestens genauso gut ist. Ein guter O-Liner ist für mich seltener als ein richtig guter Cornerback. Ich denke, es gibt mehr gute Cornerbacks, als es gute O-Liner gibt. Und daher den O-Liner, Ramczyk.
Prinzipiell hätte ich ihn Phil bis vor einigen Monaten da zu 100% zugestimmt und ich tue es jetzt eigentlich auch noch. Ich glaube auch, dass individuell betrachtet Ramczyk in der Liga der bessere Spieler ist auf seiner Position. Aber mir ist vor allem heuer aufgefallen, dass Marshon Latimer extrem wichtig ist und ich würde sogar mit Marshon Latimer gehen.
Also ich habe gerade bei Ryan Ramczyk immer den Season Opener vorletzte Saison gegen die Houston Texans im Kopf, wo JJ Watt nicht mal einen Quarterback Pressure hatte. Der kam ja gegen den überhaupt nicht zurecht damals. Ich sag halt, was zu beachten ist, bevor Latimer gleich wieder hier vom Hof gejagt wird, in Anführungsstrichen, in einigen Foren. Wir haben jahrelang auf einen geilen Shutdown-Corner gewartet. Klar, Latimer hat auch immer noch Luft nach oben, aber wenn ihr überlegt, nochmal einen PJ Williams oder Eli Apple oder solche Pfeifen als Starting Cornerback. Ja, Prost Mahlzeit. Ja, dementsprechend wird interessant zu sehen haben, was mit Marcus Williams passiert. Nämlich da haben die Saints ja auch schon angedeutet, dass sie den unbedingt re-signen möchten, auch weil Trey Hendrickson wohl den Markt testen möchte. Auch da wieder schnell die Frage, wen würdet ihr zwei denn eher wieder wollen, Marcus Williams oder Trey Hendrickson?
Marcus Williams, das ist für mich relativ eindeutig. Nichts gegen Trey Hendrickson. Ich will jetzt auch seine Leistungen da nicht schmälern, auch wenn da sicherlich unsere Defensive Backs und Cam Jordan einen gewissen Faktor gespielt haben für seine heutigen Leistungen und Stats. Muss ich sagen, dass da einfach Marcus Williams einfach wichtig ist, man muss sich nur die Snaps anschauen. Ich glaube, der hat über 90% der Snaps gespielt, Marcus Williams. So einen brauchst du. Das stimmt auch wir haben endlich wieder eine gute Abstimmung in der Secondary und das ist einfach so viel wichtiger. Ich glaube, Trey Hendrickson, dem wird ein Team wie das Washington Football Team zum Beispiel extrem gut tun. Da könnte gut reinpassen auf der anderen Seite zu Chase Young. So als spontaner Gedanke.
Ja, um es kurz zu halten und damit wir gleich weitergehen können zu den Zeugnissen, zum eigentlichen Inhalt der Folge, bin ich bei Jules. Also mag beide, denke vom Cap her ist es einfacher, Williams zu halten. Aber wie gesagt, Jules hat schon alles gesagt, ich gehe mit Jules.
Ja, dann noch mein Selbst, den ich schnell oben drauf schmeißen möchte. Ich meine, klar, Trey Hendrickson hat geliefert, allerdings muss man das sagen, Cam Jordan hat ihm viel abgenommen. Klar will ich die Leistung nicht schmälern, weil Davenport zum Beispiel hat es bisher auch noch nicht auf der anderen Seite zustande gebracht, dazu liefern. Mal sehen, wird aber auch weil ich riesen Marcus Williams Fan bin, als Safety noch dazu, auch eher für Marcus Williams gehen. Vor allem, weil du weißt, du wirst dich auf Defensive Back bzw. auf der Cornerback-Position verändern. Dann brauchst du eigentlich ein stabiles Safety-Duo, was sich untereinander kennt. Gut, dann kommen wir jetzt zum Hauptpunkt der Folge, nämlich es gibt Zeugnisse. Ganz kurz in die Runde reingefragt. Gut, Jules, du jetzt als Lehramtsstudierender, Zeugnistag, deine Meinung dazu?
Ich war ein fürchterlicher Schüler. Also die Lehrer haben mich alle geliebt. Ich hatte auch immer eine super Mitarbeit, aber ich war ein extrem fauler Schüler, vor allem was, wenn es um Hausaufgaben gegangen ist. Und so sahen eben halt auch leider immer meine Zeugnisse aus. Deswegen ist gemischte Gefühle, definitiv gemischte Gefühle. Bin aber gespannt, wie es dann mal auf der anderen Seite des Lehrers sein wird.
Ich glaube, Phil, der alte Oberstreber, hat Zeugnistag immer gemocht.
Ja, Zeugnistage sind großartig. Zeugnistage sind großartig. Aber an der Stelle ganz kurz noch für die Folge. Es ist natürlich immer zu spät, wenn wir das in der Folge sprechen. Aber gerade eben kam rein: Bears taggen Star Receiver Allen Robinson. Das wird es auf dem
War zu
Schirm haben,
erwarten.
ne?
Genau,
Aber
weil
spannend.
Golladay hatte zum Beispiel abgelehnt das Angebot von den Lions oder auch die Bucks haben
Chris
Chris
Godwin.
Godwin getaggt. Na, dass ihr da auf dem Laufenden seid. Aber schaut dazu auch in unsere Story. Die größten NFL-News hauen wir ja auch immer in unsere Social-Media-Kanäle mit rein. Zu unserer Bewertung, zu unserer Zeugnisausgabe gehen wir chronologisch vor. Erstrunden-Pick Cesar Ruiz. Glaube ich, waren wir am Anfang alle so ein bisschen, ja, hat man alle nicht wirklich auf dem Zettel. Muss ich vorweggehen, sagen, hat für mich eine ordentliche Saison gespielt, hatte recht viele Snaps mit 744, hatte bloß eine Penalty, war ein False Start, wo man sagt, geht mehr als in Ordnung für einen Rookie, mega, und hat keinen Sack erlaubt. Also würde ich sagen, hat sich ganz gut gemacht, hat sich ziemlich schnell eingefunden, auch in der Abstimmung mit Eric McCoy. Wie habt ihr denn seine erste Saison gesehen?
Ja, kann ich soweit mitgehen. Am Anfang in der Draftnacht war ich total enttäuscht. Ich hatte eigentlich auf einen Quarterback gehofft, so ein bisschen. Aber so, je länger man über den Pick nachdenkt, desto mehr Sinn macht der Pick. Im Nachhinein finde ich es ein guter Pick. Seine Pressure-Statistiken sind noch nicht ganz ideal, aber ich denke, das wird nur über die nächsten Jahre. Man muss bedenken, Rookie-Saison, das ist immer ein bisschen schwieriger in Corona-Zeiten. Auch da muss man mit den Zeugnissen wie in der echten Schule jetzt ein bisschen vom Gas nehmen und sagen, okay, mal vielleicht einen Schritt runter vom Gas und mal Zeit geben zum Entwickeln lassen. Der eine Penalty war unnötig, aber ey, ein Penalty nur, was wir am Anfang der Saison für Strafen gesammelt haben als Team, da ist dieser eine Penalty, fällt ja definitiv nicht ins Gewicht. Und alles in allem, komm, wir geben Noten. Wenn ich eine Note geben müsste, dann B plus. Also ja, 2 plus.
Ich war gleich wie du, Phil, und ich glaube, wie fast jeder Saints-Fan, überrascht. Also, ich war schon kurz davor, wie die Saints dann dran war zu picken. Ich wollte schon mein Patrick Green Jersey bestellen. Nee, es wurde ein O-Liner. Nichts, es gibt, das ist, O-Liner sind so extrem wichtig, aber das muss ich jetzt kurz gesagt haben. Es gibt nichts Schlimmeres, wenn du die ganze Nacht wach bleibst, von die Saints picken, haben so spät gepickt. Ich war müde schon und du wartest dann, wie so diesen Starspieler. Und es ist dann, wenn dann so ein O-Liner kommt, das ist automatisch immer ein Dämpfer. Zeigt einmal mehr, wie underappreciated die Position ist. Und man muss auch ehrlich sagen, Caesar Reese hat einen Mörderjob getan. Also, wenn so ein Veteran spielt, der einen dementsprechenden Vertrag auch hat, muss man schon zufrieden sein. Wenn ein Rookie so performt, Hut ab. Hat was mir aufgefallen ist, er hat sich sofort in die erfahrene O-Line eingespielt. Es ist neben Eric McCoy eigentlich relativ erfahrene Spieler in der O-Line. Da ich sehe jetzt da auch schon Ryan Ramczyk als etwas erfahreneren aufgrund seiner Qualitäten und da hat er aber super ins System gefunden und zeigt euch einmal mehr, was dass die Scouting Reports der Saints mit Hand und Fuß gemacht sind. Und ja, ich hätte sogar eine 1- gegeben.
Die Benotung gehe ich mit. Von mir kriegt er auch ein A-. Und vor allem der Move im Nachhinein, der Entlastung von Larry Wofford, hat das schon Sinn ergeben, dass man cap-technisch ein bisschen aufgeräumt hat. Und ich sehe uns da in der Mitte die Jahre gut, sehr gut bis sehr gut aufgestellt mit Pete, mit McCoy und mit Ruiz. Aber wie Jude schon sagt, ein O-Liner ist halt im Draft immer ein bisschen lahm in Runde 1. Dann ist halt doch den spektakulären Receiver oder Cornerback oder sonst was haben. Ja, naja. Mal schauen, was es da dieses Jahr wird. Dann kam zweite Runde, da hatten wir nichts picktechnisch. Und dann kam Runde 3. Runde 3 war ein bisschen überraschend, da ging es ein bisschen drunter und drüber. Bei uns waren da mit den Minnesota Vikings ziemlich im Draftgespräch noch mit drin. Zach Bourne war zu dem Zeitpunkt noch auf dem Board, deswegen ist man ein bisschen hochgegangen in Runde 3. Hat mich mega gefreut, weil ich Zach Bourne erstens nicht in Runde 3 hatte, sondern um einiges früher. War vielleicht sogar vielleicht ein später erster Runden-Pick, je nachdem, wie Linebacker gefragt waren. Ja, in der Saison hatte 7 Solo-Tackles, 5 Assist-Tackle, war recht viel mit dabei in den Special Teams. Jules, du winkst ganz aufgeregt dein Season-Fazit zu Zach Bourne.
Kann ich auch gleich bringen, ich wollte nur zum Draft sagen, es war deswegen so überraschend, weil er war eigentlich als Spät-Erstrunden-Pick gehandhabt, also so rund um Patrick Green, aber da kam mir dann die Sache raus, dass er so relativ viel Wasser im Körper hatte und das war bis vor einigen Jahren eine Art von Doping, irgendwas mit Wasser im Körper war es. Das haben sie aber rausgenommen, deswegen hat er auch nichts falsch gemacht. Aber dennoch hat es anscheinend einige Teams abgeschreckt und ich war richtig überrascht, dass der nicht früh in der zweiten Runde gegangen ist und wie wir den dann in der dritten Runde geschnappt haben. War für mich absolute Partystimmung angesagt. War enttäuscht, dass man ihn zu wenig eingesetzt hat. Ich weiß nicht, woran das lag, ob das einfach braucht, bis er sich da einfindet, aber ich habe mir durchaus schon mehr Snaps von ihm erwartet gehabt, auch in der Defense und nicht nur Special Teams. Ja, die Snaps, wo er gespielt hat, habe ich es eigentlich souverän gefunden. Und müsste da jetzt als Lehrer sagen, ja, ich gebe dir ein solides D, einfach weil er selten anwesend war und wenn er anwesend war, hat er brav gearbeitet und ich geb ihm eine 4 plus als Ansporn, dass er nächste Saison öfters im Unterricht erscheinen soll, wenn wir jetzt schon bei Zeugnissen sind.
Ja, Ich meine, die Statistiken wurden alle schon genannt. Er hatte noch einen Tackle for Loss, das wäre vielleicht ganz interessant gewesen. Gehe ich so mit. Also der Pick an der Stelle fürs Potenzial her war für mich eine 2 plus, wenn nicht sogar 1 minus schon. Also wirklich ein Pick, der super gepasst hat. Aber halt, wie gesagt, zu wenig gesehen. Also man kann halt, es ist wie in der Schule, wenn ein Schüler super ist, aber sich mündlich nicht meldet und nichts macht. Das ist zwar nicht seine Schuld, aber ihr wisst, was ich meine. Dann kann es ihm keine gute Note geben. Ich denke aber trotzdem, dass das, was ich gesehen habe, auch on Tape jetzt, ich habe von ihm nicht so viel Tape gesehen, aber das, was ich gesehen habe, hat mich ja, nicht begeistert. Linebacker begeistern selten, aber es war solide. Sein Job gemacht, war da, wo er sein musste, war in den Gaps, wo er sein musste, hat seine Coverage gehalten, hat wenig Fehler gemacht für einen Rookie. Ich denke, dass es auch vorteilhaft war, ihn so wenig einzusetzen, weil man ihn somit vor Fehlern bewahren konnte. Kriegt von mir eine solide 3.
Alles klar, also ich hätte jetzt auch das C vergeben. Ich war am Anfang nach dem Draft dann überlegt, Zach Bourne ist ja doch eher einer, der gut gegen Run ist, der gut blitzen kann, weniger in der Zone Coverage. Allerdings hat er sich da ganz gut gemacht. Denkt, da ist definitiv das Potenzial da, dass er dann mehr als ein solider Linebacker in der NFL wird. Gib ihm auch ein C. Ich hoffe, dass er nächstes Jahr mehr zum Einsatz kommt. Gehe auch stark davon aus, aufgrund unserer Linebacker Situation, die wir im Roster haben, dass er ein bisschen mehr spielen wird. Und dann werden wir sehen, wo da die Reise hingeht. In Runde 3 hat man dann eigentlich nochmal zugeschlagen. Ich hat man Adam Troutman in Tight End geholt. Und ich glaube, ohne eure Meinung davor gehört zu haben, ich glaube, das war der Rookie, der am meisten überzeugt hat, oder? Von allen dreien.
Tschüss,
Für,
möchtest du zuerst?
nee, mach du zuerst.
Tatsächlich für mich, ja doch, doch, würde ich so sagen, doch, würde ich so sagen. Sehr, sehr überzeugender, ich kopiere einfach deine Worte, sehr, sehr überzeugend gespielt, um seine Statline vielleicht ganz kurz anzukratzen. 15 Games stand er auf dem Feld, hat ungefähr 36% der offensiven Snaps gehabt. Von den Catches hat er 16 Targets, 15 Catches, was eine gute Quote ist für einen Tight End. Hat 171 Yards und einen Touchdown. Und von seinem Taper, mit ihm habe ich ein bisschen intensiver befasst, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also klar war jetzt nicht besonders oft benutzt als Route Running Tight End, sondern war immer noch ein bisschen mehr als Blocking Tight End, als Absicherung, als Chip Blocker und in Run Formations. Hat im Run Blocking echt gute Arbeit geleistet. Allgemein unsere O-Line war dieses Jahr im Run Blocking sehr, sehr effizient. Er
Hat
musste
einen
sich gut noch ein bisschen.
Run-Block-Grade von 84,1 und ist damit der beste Tight End der NFL gewesen. Das ist schon, geht halt ein bisschen runter, aber auch eine
Ich
krasse
glaube,
Leistung für
einer
einen
der
Rookie.
besten generell, glaube ich sogar.
Ja. Musste sich halt im Passing Game ein bisschen Jared Cook unterordnen, was logisch ist. Ich denke aber gerade, dass Jared Cook auch, wenn man ihn für den Fumble echt bashen kann, und ich da auch echt unzufrieden bin, wie sonst was, dass es sehr gut ist, ihn als Mentor vielleicht auch ein Jahr oben drüber gehabt zu haben, dass er so ein bisschen was beibringen konnte. Denn Jared Cook an sich ist kein so schlechter Tight End. Zwar ein Journeyman, aber kein schlechter Tight End. Für mich, ganz ehrlich, 1 minus.
War richtig überrascht von Adam Troutman. Vor allem, man darf nicht vergessen, im College war er nicht wegen seinen Run-Blocking-Skills bekannt, sondern einfach, weil er einfach dieser Pass-Catching-Tight End war. Und ich glaube, das wird auch noch. Und ich weiß nicht, seit welcher Woche ich den Hype um Adam Troutman quasi ins Leben gerufen habe, der aber dann immer noch auf sich gewartet hat. Aber ich glaube, dass der nächstes Jahr definitiv durchdrehen wird oder zumindest durchstarten wird. Und ich glaube, dass wir das Beste von ihm noch gar nicht gesehen haben, nicht mal ansatzweise, weil die Saints hatten definitiv nicht die Interesse, Adam Troutman in der dritten Runde zu holen, damit wir einen Run-Blocking-Tight End haben. Das fand ich die Intention. Da hat einfach Dan Campbell einen unglaublich guten Job gemacht, unser ehemaliger Tight End Coach, der jetzt Head Coach in Detroit ist. Und ja, also ich war begeistert, er war nicht mein Offensive Rookie of the Year, da hatte ich, glaube ich, Cesar Ruiz, aber war auch von ihm, also es war da bei mir wirklich im Münzwurf und gebe ihm eine 2 plus bis 1 minus. 2 plus, weil ich hätte ihn gerne öfters gesehen am Feld. Auch als Pass-Catching-Tight End.
Ja, so geht es mir genauso. Gerade nachdem er vom College gewusst hat, er kann auch mal einen Ball fangen. Denke ich, werden wir nächste Saison mehr sehen. Ich habe mich allerdings beim Pick wirklich gefreut, weil ich denke, Tight End, das hat irgendwo eine spannendere Position auf jeden Fall als ein Guard. Und kann mir schon gut vorstellen, dass wir Adam Troutman definitiv länger bei uns sehen. Stabile erste Saison. Ich gehe Jules, bei dir mit B plus, 1 minus, so den Dreh rum, kann man ihn, denke ich, gut ansiedeln. Bevor es jetzt für ein Quickie die Zeit davon läuft, zwei Prospects will ich noch machen. Den einen ganz kurz: Wir haben in Runde 7 Tommy Stephens noch geholt, haben wir extra in diesem Jahr einen 6-Runden-Pick noch abgegeben. Der hat es nicht in den aktiven Kader geschafft, war dann im Practice Squad und irgendwann in Woche 8 oder 9, glaube ich, ist er entlassen worden. Mittlerweile bei den Carolina Panthers untergekommen, die ihn ja damals auch schon haben wollten. Muss sagen, wenn die Qualität nicht da war oder sie ihn doch gesehen haben, der nächste Taysom Hill wird es nicht, dann ist es gerechtfertigt. Ich denke, Sean Payton wird sich bei der Entlassung was gedacht haben und Mickey Loomis. Wollt ihr zu Tommy Stephens noch schnell was sagen?
Nee, ich glaube, er
Eher.
war sogar bei uns eher als Tight End gelistet als Quarterback. Also, ich glaube, das war einfach ein Versuch, das dann einfach nicht funktioniert hat.
Genau. Undrafted Rookies hatten wir natürlich auch ein paar, die auch ein paar mehr Snaps gesehen haben. Juwan Johnson zum Beispiel auf Malcolm Roach, aber auf die waren so wenig auf dem Feld, die kannst du nicht wirklich gut beurteilen. Allerdings, ein Undrafted Free Agent bzw. ein Undrafted Rookie ist da wirklich herausgestochen. Marcus Callaway hatte 21 Racks, 27 Targets, 213 Yards, war als Punt-Returner noch mit unterwegs, beziehungsweise als Kick-Returner, wenn Deonte Harris verletzt war. Da muss ich sagen, da hat man, denke ich, einen stabilen Stil gelandet.
Auf jeden Fall.
Ja, mehr als das. Also, ich hatte ganz kurz überlegt, ihm eine 1 zu geben. Ich dachte dann so, das kannst du nicht eigentlich nicht bringen. Ich werde es aber doch tun. Für mich ist es eine 1. Warum? Weil ich von Callaway, also erstens bin ich ein bisschen schockverliebt. Zweitens, was man auf dem Tape sieht, sieht echt gut aus. Also für einen Rookie ist das mehr als in Ordnung, was er geliefert hat. Ich denke nicht, dass er Nummer 1 ist, wie er jemals werden kann. Da fehlt das Potenzial. Aber so als Nummer 2, als Nummer 3, als Undrafted Free Agent ihn zu bekommen, ist wirklich ein wahnsinnig guter Pick. Statline, 27 Targets, 21 Catches, ist für den Wide Receiver eine ganz ordentliche Statline an Receptions. 213 Yards, leider noch kein Touchdown. Für mich, nein.
Muss ich dir sogar widersprechen? Ich könnte mir sogar durchaus vorstellen, dass der das Zeug hätte, als Nummer 1 Receiver mal aufzulaufen. Man hat es gesehen in dem Einspiel, wo uns allen die Receiver ausgegangen ist, hat er quasi die Rolle übernommen als Number 1 Receiver und ich finde, da hat er einen guten Job gemacht. Man hat auch gesehen, Drew Brees hat sich wohlgefühlt, auf ihn zu werfen. Und das ist dann auch ein Faktor. Und auch Emmanuel Sanders hat große Worte zu Marcus Callaway gehabt. Hat gesagt, habt ein Auge auf ihn. Und
Two-Minute Warning, Jules, gib Gas.
der wöchentliche Gehörschaden ging mir eh schon ab. Nee, war wirklich begeistert. Ich hoffe, dass wir einer von den Spielern neben Adam Troutman, dass wir den öfters sehen werden nächste Saison. Und ich hätte ihn aufgrund, dass er undrafted war, in eine 2 gegeben, eine solide 2.
Also ich sehe in Callaway definitiv einen stabilen zweiten, dritten Receiver, ob es für einen Nummer 1 Receiver langt, mal sehen. Gebe ihm auch eine stabile 2 und Endbewertung, Rookie-Jahrgang. Was haben Sean Payton und Mickey Loomis dafür verdient, für die Note so gedraftet oder so geholt zu haben? Ich würde dem ganzen Jahrgang B- geben. Wie sieht es bei euch aus?
Also für mich eine B+, wenn man bedenkt, dass wir über vier Namen reden, in 7 Draftrunden plus Undraft Free Agency. Max, wirklich gut, ist gut gemacht. Ja, 2+.
Jetzt habe ich einen kompletten Wahnsinn aus, sag 1+, einfach mit dem Grund, das war eigentlich ein langweiliger Draft, keine Starspieler, aber die, was sie uns geholt haben, haben alle fast Starting-Potenzial und vor allem die guten mit Ruiz, Troutman, Bourne, und auch Callaway, die werden uns in ein paar Jahren nicht so viel Cap fressen wie die 2017er Draft. Also wenn wir uns das bedenken, dass diese Cap-Situation, die wir jetzt haben, noch ein paar Jahre verfolgen wird, wird uns diese Draft-Klasse dann extrem gut tun. Sie hat Qualität, aber ich glaube nicht, dass sie uns so in die Geldtasche fallen werden wie die 2017er Draft-Klasse.
Bevor damit die Folge beendet wird, natürlich interessiert es uns auch unsere Community. Was haltet ihr von unserer Draft-Klasse, von unseren Rookies? Teilt es uns mit und dann beende ich pünktlich die Folge mit den wunderschönen Worten Who Dat?